Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Bin ja noch immer begeistert, dass du diese Vogelgeräusche nachmachen kannst.
Seit du das letzte Mal so begeistert warst, habe ich das ein paar Mal vorgeführt.
Also dich von mir ermutigt gefühlt.
Ja, schon. Und tatsächlich haben alle gesagt, ah, du hast ein Talent. Vielleicht werde ich so Vögelkünstler.
Das klingt komisch.
Vogelkünstler.
Das klingt schon besser.
Vogelkünstler.
Und du hast jetzt eine gute Waffe gegen Asmodeus, wie wir wissen.
Seit ganz genau Vogel so ist es.
Und damit, hallo liebe Nachtschwärmer.
Schönen guten Tag.
Willkommen zurück zu Okkult. Tommy, ich habe was gefunden im Büro.
Wow,
und, nein. Und du bist die einzige Person, bei der ich mir vorstellen könnte, dass sie irgendwie gut ankommt. Ich verbinde es mit dir, nämlich ein Album von der Christina Stürmer.
Oh!
Und das wollte ich dir jetzt mal feierlich übergeben.
Oh, danke schön. Ach, Christel. Danke schön. Ich war, habe ich dir das erzählt, dass ich extrem verliebt bin?
Ja, eben. Ja, deswegen klar, denke ich, deswegen verbinde ich sie mit
schau,
dir.
Oh, schau, Christel.
Und ich dachte mir, erstens mal ist eine CD schon irgendwie schon geil retro.
Aber wo hast du die her?
Und wahrscheinlich ist die irgendwie ins Büro mitgekommen. Irgendwann dachte ich schon mal an dich und glaube, ich habe es da reingeschmissen, weil ich mir dachte, irgendwann gebe ich sie dir.
Das ist so lieb von dir.
Und jetzt habe ich sie wiederentdeckt.
Danke. Ach Gott, da kommen Gefühle wieder hoch. Ich war wirklich orgend auf.
Mit der Christel?
Mhm. Ich finde cool, dass sie so als Underdog hochgestiegen ist. Weil sie hat ja die Show damals nicht gewonnen.
Richtig,
sie war ja
richtig.
Zweite oder sogar dritte?
Na, zweite. Zweite, glaube ich. Ich glaube aber, ich meine, ich weiß es nicht, aber vielleicht war das ja auch Taktik. Weil sie hat da damals, das haben viele damals, kann ich mich noch erinnern, sogar in den Zeitungen geschrieben, dass sie so richtig Songs genommen hat, wo man wusste sozusagen, dass sie schlechter abschneiden wird. Vielleicht, weil da der Vertrag nicht so schlimm ist, wie der für den, der gewonnen hätte.
Klar, kleine Verschwörungstheorie.
Genau, also selbst bei der Christel gibt es mehr
Verschwörungstheorien. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Wert sind Ehren halt.
Gerne. Ja, und wenn so war, auch smart von ihr.
Extrem. Und die hört sie ja für extrem smart.
Aber wie geht's dir, Tommy, prinzipiell?
Mir geht's gut. Ich bin in Urlaubsstimmung, weil ich am 30. das Land verlasse.
Oh, wohin geht's?
Das will ich nicht sagen.
Du musst es nicht.
Nein, nach Mauritius.
Ja. Was?
Ja, das hat sie ist,
hat sich so ergeben,
hat
ja.
Sie, hat sich so ergeben, tatsächlich.
Komisch, dass sie das bei mir noch nie ergeben hat. Ich weiß auch nicht, warum. Dabei hätte ich schon Bock drauf.
Es war die Suche nach einer Ausflucht aus der tristen Winterlichkeit und vor allem diese Jänner-Tristlichkeit.
Ja, ja, kenne ich.
Also ich mag ja den Dezember und ich mag ja den romantisierten Dezember aus Romcoms, wo es halt schneit und Schnee liegen bleibt.
Ja,
und
wobei, heuer nicht.
Ja, schwierig. Aber den Jänner mag ich gar nicht.
Bei mir ist der Februar mehr so.
Ja,
weil der Jänner, den drücke ich dann noch durch und da ist manchmal nämlich Schnee. Februar finde ich dann richtig.
Ja, Februar ist richtig. Du hast recht, Jänner und Februar. Eigentlich ist Jänner, Februar schwierig. Aber da ich nicht 2 Monate Urlaub gehen kann, ist der Jänner geworden.
Hat sich das nicht ergeben.
Und es kommt noch was dazu, und da mache ich mir vielleicht jetzt auch nicht nur Freunde. Ich bin absolut kein Silvester-Fanboy. Also Silvester ist sowas, das hat irgendwie seit frühen Tagen immer Druck ausgeübt auf mich und war mir immer zu viel. Und jetzt habe ich die letzten Jahre schon das eine oder andere Mal Silvester verschlafen. Das war ganz cool und jetzt zweite Mal auch praktisch im Urlaub Silvester verbracht. Und dann war die Suche nach einem Land, was Schönes, weil ich mag Strand und Meer. Und am Ende des Tages war es eine Preis-Leistungs-Entscheidung.
Interessant, dass da Mauritius rausgekommen ist.
Ja, naja, Thailand
aber das ist gerade recht,
kompliziert.
Ja.
Und dann bin ich Teil einer Gang plötzlich. War wow, Klischees.
Ja, aber sehe ich dich.
Ja, ihr leider auch.
Dann machen wir einen ganzen Fall nur über dich.
Ja, stimmt. Naja, und auf jeden Fall haben wir dann coole Hotels auf Mauritius gefunden, die ja leistbar sind. Der Flug ist echt okayisch. Also der reist jetzt nicht viel mit Thailand. Und ja, da freue ich mich schon drauf.
Ja, cool. Ich freue mich auch für dich.
Danke.
Aber tatsächlich,
wie geht's dir? Sag mal es mal ganz kurz.
Ach so, mir geht's gut. Danke. Mir geht's natürlich blendend.
Natürlich. Na, geht's dir wirklich gut?
Nein, mir geht's wirklich gut. Okay. Ja. Alles gut. Zuerst einmal Weihnachten und Silvester woanders verbringen steht auch auf meiner Bucketlist.
Mhm.
Habe ich noch nie gemacht. Ist mit meiner Familie ein bisschen schwierig, weil Weihnachten ist so ein Pflichttermin.
Mhm.
unter anderem eh schön, also klingt ja so, aber das war irgendwie immer, das ist sehr wichtig, was ich eh verstehe, und das ist ja auch schön, dass man da zusammen ist. Also wenn, wird das wahrscheinlich so ein Familienurlaub mal werden, glaube ich. Und ich habe an dich denken müssen. Ich war nämlich in Parndorf, das ist keine Werbung, Weihnachtsshopping betreiben. Und dann sind wir ins Restaurant gegangen, Mittagessen, und du weißt nicht, was passiert ist. Zwei Tische weiter oder so kam eine Sprühkerze und plötzlich hat Happy Birthday gespielt. Und ich dachte mir nur, nein, ich fange jetzt nicht zum Singen an. Aber ich habe jetzt auch nicht den, also es hat niemand dann noch gesungen, es hat sich in Grenzen gehalten. Okay. Aber ich habe nicht ablesen können, ob die Person sich wohlfühlt oder nicht. Aber ich habe an dich denken müssen.
Aber sehr, sehr lustig. Ich habe tatsächlich einige Privatnachrichten bekommen zu diesem Thema. Nämlich aus den unterschiedlichsten Ecken. Also so von wegen, ich finde es so cute, wenn dann alle irgendwie so Flashmob-mäßig mitsingen, bis zu ich hasse es genauso.
Ja.
Aber ja, schöner. Ich wäre gern dabei gewesen.
Es ist mir noch immer nicht passiert. Also ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe. Ich habe mich da noch nicht entschieden. Ich muss das, glaube ich, erst erfahren, das wirklich.
Ich notiere mir das.
Oh je. So, aber genug geplaudert. Worum geht's denn weiter? Wir haben nach, ich weiß nicht, längerer Zeit, glaube ich, mal wieder einen True Crime, beziehungsweise ein True Mystery Fall. Es geht um unheimliche Vorahnungen und ein Schicksal, das besiegelt scheint.
Na bumm, da kommt ja einiges zusammen.
Ja, das Ganze ist ein Fall aus Las Vegas. Und zwar ist es der Fall von Kathy Hobbs.
Noch nie gehört.
Einen Teil des Falls habe ich wieder als Erzählung vorbereitet. Und danach gibt es wie immer die ganzen Details und Fakten. Aber wie immer gibt es vorher unsere
Triggerwarnung.
Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. So, wir sind zurück.
By the way, ganz kurz, weißt du, warum Las Vegas heißt?
Nein.
Weil der erste, der dort wahrscheinlich sehr einfach ein Haus hingestellt hat, der ein Mann namens Lars Vegas war.
Was?
Echt? True Story.
Das habe ich noch nie gehört.
Witzig. Der Deutsch-Däne oder Däne.
Ja, klingt danach. Lars ist so. Ja, das
der Lars Vegas.
Witzig. Ja, aber macht schon Sinn.
Irgendwie schon.
Das ist wie in Bali, das war so geil. Da bin ich auch mal bei so einem Tempel reingegangen und da war da irgendwie so ein Mosaikbild, so ganz, was aber schon richtig alt ausgesehen hat. Und da war plötzlich so ein, ja, wie ein Niederländer halt aussieht, beim Fahrrad mit Hut und hat hinten Erdbeeren gehabt.
Okay, super random.
Und tatsächlich hat der damals in diese Region Erdbeeren gebracht. Wirklich? Also das war einer dieser Niederländer, die als erste auf diese Insel gekommen sind und damals diese Erdbeeren dort kultiviert haben. Also irgendwie ganz lustig. Absurd. Hat irgendwie ja wirklich so surreal ausgesehen. So aus der Zukunft oder so.
Okay, Entschuldigung für den kurzen. Ne?
So viel dazu.
Dann murmelt euch einmal schön ein, macht euch gemütlich, aber bitte nicht zu gemütlich. Und seid genauso wie ich in Lauerstellung für genau das, was der Sebi uns jetzt präsentieren wird.
So ist es. Schön gesagt. Danke, lieber Tommy. Und wir wünschen wie immer schönes Gruseln. Las Vegas, Frühling 1987. In einem Apartmentkomplex mit verblasstem Putz und bröckelnden Fassaden saß ein Mädchen an einem Fenster. Ihr Name war Kathy Mary Hobbs. Sie war 15 Jahre alt und sie wusste, dass sie bald sterben würde. Aber nicht, weil sie krank war oder ähnliches, sondern weil ihr 16. Geburtstag Tag für Tag näher kam. Kathy hatte dieses Datum, diese Zahl, schon sehr lange gefürchtet. Es war nicht die Art Furcht, die in einem Buch beginnt und mit einem Licht unter der Bettdecke endet, sondern eine kalte, körperliche Gewissheit. Die Zahl 16 war in ihren Gedanken eingeritzt, wie ein Datum in einem Grabstein. Gelegentlich, wenn die Dunkelheit in ihrem Zimmer besonders dicht wurde, flüsterte sie unbewusst: Ich werde mein 16. Jahr nicht erleben. Und selbst die Schatten schienen innezuhalten und ihre Worte ernst zu nehmen. Alles begann, als Kathy 8 Jahre alt war und ihr Vater die Familie verließ. Seine Stimme hörte sie ab diesem Zeitpunkt nur noch aus dem Telefon. Ihre Mutter Vivian hatte damals oft geweint und war seither alleine. Sie war eine schmale Frau mit großen Brillen und in ihren Augen konnte man zwar immer Müdigkeit, aber auch unnachgiebige Liebe erkennen. Tagsüber kümmerte sie sich um Kathy und nachts arbeitete sie im Krankenhaus, weil diese Schichten besser bezahlt wurden. Doch in den letzten 5 Jahren wirkte es, als hätte sich zwischen ihr und ihrer Tochter etwas Unsichtbares eingenestet. Ein unheilvolles Wissen, eine Angst. Im 10. Lebensjahr von Kathy starb ihre beste Freundin ganz plötzlich an einem Herzstillstand auf dem Schulhof. Seit diesem Moment begann Kathy Dinge zu sehen, als hätte sie an jenem Tag etwas gestreift, eine kalte Hand, eine Einsicht, die nicht ihr gehörte. Vielleicht war es sogar der Tod selbst gewesen. Dann kam die erste Vision. Kathy stand plötzlich in einem dunklen Raum, den sie nicht betreten hatte. Der Boden unter ihr war weich, wie aus Staub. Vor ihr befand sich eine Schiebetür aus Glas, die sich langsam öffnete. Auf, wieder zu. Auf, wieder zu. Dahinter sah sie sich selbst. Eine Reflexion, die sich langsam verzog. Ihr Gesicht erst splitternd, dann sich verflüchtigend. In 16 Stücke brach es auseinander. Jedes Teil ein Blick, ein Atemzug, eine Erinnerung. Auf 3 Plakaten sah sie in Rot die Zahl 16 stehen. Aber als sie den Mund öffnete, um etwas zu sagen, fiel plötzlich Sand auf sie herab. Kathy spürte, wie sie versank, tiefer und tiefer, bis sie keine Luft mehr bekam, bis kein Wort mehr zu hören war. Nur Stille. Schreiend erwachte sie aus ihrer Trance. Sie hatte das Gefühl, dass der Sand noch in ihrem Mund war. Er schmeckte nach Erde und Metall. Als sie ihrer Mutter von den düsteren Vorahnungen erzählte, hielt diese es für eine Art Traumafantasie. Doch die Worte und Visionen ihrer Tochter wurden eindringlicher, beunruhigender. Es sind immer 16 Stufen. Ich gehe sie hinunter, aber dann hören sie plötzlich auf und ich kann nicht zurückgehen, sagte sie einmal. Seitdem zog die junge Kathy sich zurück und lebte in Angst vor der Zukunft. Ihre Mutter Vivian entschied, dass ein Neuanfang am besten für sie beide wäre. Also zogen sie nach Las Vegas, in eine neue Wohnung, eine neue Schule und ein neues Leben. Anfangs half es etwas, doch je näher das Datum von Kathys 16. Geburtstag kam, desto mehr verlor sich das Mädchen wieder in ihren Schatten. Sie zählte alles, die Schritte bis zur Küche, die Seiten in der Zeitung, die Herzschläge vor dem Einschlafen und alles endete bei 16. In ihrem Tagebuch kritzelte sie immer wieder dieselbe Zahl. 16, 16, 16. Mom, flüsterte Kathy eines Abends. Ich spüre es. Nichts hat sich geändert. Ich werde mein 16. Lebensjahr nicht erleben. Ich weiß es. Ich habe es immer wieder gesehen. Am Ende liege ich vergraben unter Sand und Steinen. Vivian kämpfte gegen das Unausgesprochene. Sie versuchte zu lächeln und sagte beruhigend: Das sind nur böse Gedanken, mein Schatz. Du wirst sehen. Du wirst 17, 18, 20 und noch viele Jahre mehr erleben. Doch ihre Worte wirkten dünn gegen das, was Kathy fühlte, ja vielleicht sogar wusste. Schließlich kam der unheilvolle Tag, Kathys 16. Geburtstag, und es passierte nichts. Sie blinzelte und lebte. Aufgeregt rannte sie in die Küche. »Ich hab's geschafft, Mom!« Ich weiß nicht wie, aber ich bin 16 und ich lebe, sagte sie freudig und strahlte regelrecht. An jenem Morgen hielt Vivian ihre Tochter fest und lange im Arm. Und in diesem winzigen, kostbaren Moment war es, als hätte der Fluch endlich seine Kraft verloren. In den folgenden Wochen blühte Kathy auf. Sie begann sich zu schminken und band ihre Haare in kunstvolle Knoten, die sie aus alten Modezeitschriften lernte. Sie fand einige neue Freunde und sprach oft von dem Traum, später einen eigenen Friseursalon zu eröffnen. Cats Cuts sollte er heißen. Der Name stand schon in geschwungener Schrift auf den Seiten ihres Tagebuchs. Sie ging ins Kino, traf sich im Supermarkt oder im Buchladen mit Freunden, ging öfters aus, lachte, lebte. Doch manchmal, wenn sie im Bett lag, fuhr sie sich über den Brustkorb und den Hinterkopf, als würde sie dort etwas spüren, das noch nicht geschehen war. Sie redete sich ein, dass es vorbei war. Sie war 16. Sie hatte es geschafft. Der Tod hatte sie vorerst aus seiner Liste genommen. So musste es einfach sein. 23. Juli 1987. Es war Donnerstagabend. Die Straßenlaternen überzogen die Umgebung mit einem dünnen orangen Nebel. Die Luft war stickig, als ob die Hitze selbst nicht schlafen konnte. Im Apartment von Vivian und Kathy Hobbs roch es nach frisch gewaschener Wäsche und Büchern. Kathy lag in ihrem Bett, die Beine angewinkelt und das Buch halb auf dem Bauch. Es war einer dieser Liebesgeschichten mit tragischem Ende, aber genau diese mochte sie am liebsten. Als sie die letzte Seite umblätterte, stieß sie hörbar die Luft aus. Die Geschichte war zu Ende. Seufzend legte sie das Buch zur Seite, erhob sich und ging ins Wohnzimmer. Vivian, müde von der Spätschicht, saß auf dem Sofa und sah die Nachrichten. »Ich gehe noch schnell zum Buchladen«, sagte Kathy und streifte sich eine Jacke über. »Wirklich? Jetzt noch?«, fragte ihre Mutter. »Ich habe mein Buch ausgelesen und brauche ein neues.« Vivian zögerte einen Moment und nickte dann. Doch als Kathy zur Tür griff, hielt sie plötzlich inne. »Mom, gibst du mir noch einen Kuss?«, sagte Kathy und Vivian sah sie verwundert an. »Vielleicht sind ja meine Freunde auch dort, dann bist du bestimmt schon im Bett, wenn ich zurückkomme«, erklärte ihre Tochter. Vivian lächelte müde, stand auf und küsste ihre Tochter auf die Stirn. Ein kurzer, flüchtiger Moment und dann trat Kathy hinaus in die Nacht. Ihre Schritte waren leise und die Straßen lagen ruhig da. Alles war wie immer und doch auch nicht, denn irgendetwas begleitete sie. Etwas, das vor 6 Jahren auch am Schulhof anwesend war. Es hatte keine Stimme, kein Gesicht, aber es hatte ihren Namen in sein Buch getragen. Zu Hause schlief ihre Mutter Vivian bald ein. Doch gegen 3 Uhr morgens schreckte sie plötzlich auf. Ein dumpfer Schmerz durchfuhr ihren Hinterkopf, als hätte ein Stein sie voller Wucht am Kopf getroffen. Dann folgte ein Moment absoluter Stille und sie überkam ein Gefühl von Frieden. »Es ist vorbei«, murmelte Vivian, atmete aus und schlief wieder ein. Als sie am Morgen dann erwachte und nach Kathy rief, kam keine Antwort. Langsam öffnete sie die Tür zum Zimmer ihrer Tochter. Kathys Bett war unberührt. Ihre Tochter war nie zurückgekehrt. 9 Tage nach dem Verschwinden, am 1. August 1987, strahlte die Sonne erbarmungslos auf den Lake Mead. Kein Wind, kein Laut, nur die Fliegen, die im Licht tanzten wie Staub in einem verlassenen Raum. Der Wüstensand flimmerte. Und zwischen den Steinen, wo sich Hitze und Verwesung umarmten, lag ein Körper. Ein ambitionierter Geologe namens Rick hatte ihn entdeckt. Er war wie immer früh losgezogen auf der Suche nach Kristallen. Doch an diesem Morgen war es kein Quarz, der ihm entgegenfunkelte. Es war Fleisch, Haut, der Körper eines Mädchens. Ihre Hände eingefroren in einer letzten Geste. Sie war nicht mehr zu erkennen, doch Vivian wusste es. In dem Moment, als das Telefon klingelte, wusste sie es mit einer Klarheit, die weder Tränen noch Worte zuließ. »Es ist vorbei«, hatte sie in jener Nacht vor 9 Tagen geflüstert. Und jetzt war es das. Letztendlich wurde Kathy Mary Hobbs 16 Jahre, 3 Monate und 3 Tage alt. Die Gerichtsmedizin stellte stumpfe Gewalt gegen den Hinterkopf fest. Ihre Hände hatten sich gewehrt und die Arme waren gezeichnet. Man hatte 2 große blutverschmierte Steine nahe der Leiche gefunden und ihre Kleidung fehlte. Vivian saß oft weinend in Kathys Zimmer. Auf dem Nachttisch lag noch Kathys Notizbuch, das Vivian nie hatte lesen wollen, doch jetzt öffnete sie es. Darin befanden sich Briefe, alle mit Namen in kleinen runden Buchstaben versehen. Auf einem stand Mom. Zitternd nahm Vivian den Brief aus dem Umschlag und begann zu lesen. »Meine allerliebste Mom, falls ich sterbe und du diesen Brief findest, ich möchte, dass du glücklich bist. Und ich will nicht, dass du oder sonst jemand zu lange wegen meinem Tod trauert. Wenn ich meine Augen geschlossen habe, habe ich es immer vorhergesehen. Ich habe keine Erklärung dafür, aber ein Teil von mir wusste immer, dass es unvermeidlich ist. Niemand hätte etwas tun oder ändern können. Wirklich niemand, davon bin ich überzeugt. Ich hab dich sehr lieb. Deine Kathy. Draußen ging das Leben weiter. Da waren Autos, Stimmen, Nachbarn, das Wetter. Aber in Apartment 312 blieb die Welt stehen. Vivian las die Zeilen wieder und wieder. Kathy hatte es tatsächlich gewusst. Nicht geraten. Wirklich gewusst. Warum hatte dieses Wissen ihr nicht geholfen? Wie grausam, dachte sie. Letztlich hatten Kathys Visionen nur verhindert, dass sie je wirklich ein Kind sein durfte. Und kaum hatte sie begonnen zu leben, führte sie ihr Weg in den Sand, unter Steinen, mit offenen Augen, wie sie es immer gesagt hatte. Ende. So, lieber Tommy.
Na bumm.
Wie ist dein erster Eindruck?
Ja, das ist halt immer schier. Also an sich ist Mord was Furchtbares, aber gerade wenn es um so ein junges Kind geht, ist das halt gleich irgendwie... Also gut, dass du die Triggerwarnung ausgesprochen hast. Das ist halt immer besonders furchtbar. Abgesehen davon, ja, arg. Also ich gehe mal stark davon aus, es gibt genug, wie soll man sagen, jetzt Beweise für dieses 16-Thema, also sprich ihre Tagebuchseiten und der Theoretiker in mir sagt, dass es natürlich trotzdem Zufall war. Ja, eh, bla 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 bla. Aber es ist natürlich, wenn es einer war, extrem arger. Du merkst mir fehlen die Worte. Weil ja, ist halt ein schwieriges Thema.
Absolut. Ich bin ja dann immer schon ein bisschen, das ist ja sozusagen unterschiedlich bei uns, durch meine tagelange Recherche und so, und wenn ich da runtertauche, bin ich ja schon relativ weiter im Verarbeiten, sage ich uns du. Also man merkt, weil tatsächlich, wie ich es das erste Mal wirklich gelesen habe und dann auch die Fakten herausgefunden habe, ist schon, wie wir oft sagen bei unseren True Crime Fällen, es geht da halt wirklich um Menschen und nicht um irgendwelche Hirngespinste.
Ja, und es geht halt natürlich wieder um dieses Thema Gewalt an Frauen,
was irgendwie omnipräsent ist.
Aber auch nie, man darf halt auch nie abstumpfen. Also
richtig, ja.
Das ist halt das.
Femizid ist wirklich allgegenwärtig teilweise. Also das ist schon arg. Mir war das lange Zeit nicht so bewusst.
Oft kann man ja mit einer gewissen Empathie Dinge nachvollziehen. So, in dem Fall ist das Thema so weit weg von mir, aber trotzdem darf man halt nicht aufhören, über das Thema zu sprechen und auch Menschen wie wir, die jetzt in keinster Weise irgendwie gewaltvoll ticken, müssen da halt auch immer irgendwie ein Auge drauf haben. Aber auf jeden Fall, das triggert ja zusätzlich noch.
Richtig. Und das schon auffällig ist, auch wenn ich mir unsere Fälle ansehe, sind oft Frauen die Opfer in einer
absolut.
Art und Weise. Ja. Nicht absolut. Immer, aber doch sicher häufiger, als wir jetzt Männer hatten. Gut, aber ich würde sagen, wir gehen den Fall jetzt nochmal.
Entschuldigung, ganz kurz. Männer da draußen, schaut es nicht weg. Wenn euch irgendwo auffällt, dass irgendwer im Umfeld, und das kann auch ein Freund oder Bekannter sein, irgendwie offensichtlich, das muss ja gar nicht physische Gewalt sein, aber psychische Gewalt oder irgendeine Art von Gewalt ausübt, schaut es nicht weg, bitte. Entschuldigung.
Nichts zu entschuldigen, das ist ein sehr wichtiger und sehr guter Aufruf. Jetzt gehen wir den ganzen Fall nochmal mit den Fakten durch, dann bekommen wir ein besseres Bild. Und ich habe eigentlich bei der Erzählung so gut wie nichts erfunden, eher ausgebaut. Also prinzipiell hält sich die Erzählung ziemlich strikt an dem, was man weiß. Natürlich, wie die Vorahnungen jetzt im Detail ausgesehen haben, habe ich mir jetzt ausgedacht. Das ist jetzt nicht so detailliert bekannt. Aber das Grundgerüst und der Ablauf ist eigentlich exakt so gewesen. Beginnen wir am Anfang. Kathy Mary Hobbs wuchs als Tochter von Vivian und Robert Hobbs auf. Jetzt kannst du gleich mal Bild 1 ansehen. Das ist nämlich die Kathy.
Ein Teenagerbild in der Optik, wie man es aus den 80ern aus Amerika vorstellen würde.
Und ich finde, wenn du sie so ansiehst, so ein bisschen mit den Haaren, du merkst schon, das war ihr Thema, so wie man Haare stylt.
Stimmt.
Ich meine, klassisch für damals auch. Aber ich finde schon, das merkt man, dass sie dafür vielleicht ein Händchen hat.
Ja, stimmt. Und das sehr sympathisches, liebes Lächeln.
Absolut. Sie kommt mir auch irgendwie so bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht schon mal drüber gestolpert, ich weiß es nicht. Jetzt hast du ein Bild, wie sie ausgesehen hat. Genau wie in der Geschichte haben sich ihre Eltern getrennt, als Kathy 8 Jahre alt war. Das war, zumindest so sagt es die Mutter, war das schon das erste traumatische Erlebnis in ihrem Leben. Das hat sie nicht sehr gut verkraftet, weil sie einfach ein Papakind war, wie man so sagt. Also sie war dem Vater einfach sehr verbunden, ist aber dann bei der Mutter geblieben. Mhm. Und wenige Jahre später, auch genau wie in der Geschichte, erlitt Kathy dann einen weiteren Schicksalsschlag, nämlich eine enge Schulfreundin starb plötzlich an. Genau, ob das am Hof war, das liest man manchmal, das ist auch nicht sicher. Aber was ziemlich sicher ist, dass sie dabei war, wie das passiert ist. Es war eine natürliche Ursache bei der Freundin, es war ein Herzinfarkt, ein Herzleiden, aber genaueres ist da nicht bekannt. Mhm. Diese zwei Verluste haben das Mädchen dann natürlich sehr geprägt und sie galt schon immer als äußerst sensibel. Aber was sozusagen dann richtig der Cut war, seit dem Tod der Schulfreundin, hatte sie angeblich Vorahnungen. Mhm. Und die waren für sie sehr real. Und von Anfang an hat sie immer behauptet, dass sie nicht älter als 16 Jahre alt wird. Also Vivian, die Mutter, war extrem schockiert, dass ihre 10-jährige Tochter so genau, es ist nicht nur so, ich sterbe früh, weil sie hat schon gedacht, dass das Ganze eine Fantasie unter Anführungszeichen ist aufgrund des traumatischen Erlebnisses. Aber es kam mir immer eigenartig vor, dass diese Zahl 16 so präsent war.
Na klar, je detailreicher oder je konkreter, desto beängstigender.
Richtig. Und ab dem Zeitpunkt, da war Kathy 10, also man könnte so sagen, ab dem Zeitpunkt ist sie schlagartig erwachsen geworden. Mhm. Sehr, sehr düster unter Anführungszeichen, liegt irgendwie in der Natur der Sache, glaube ich. Und hat sich zurückgezogen und das hat die Mutter beobachtet. Und genau wie in der Geschichte dachte sie, dass dann ein Umzug in eine ganz neue Umgebung helfen wird.
Macht Sinn.
Also haben sie ihr damaliges Zuhause verlassen und sind dann in einen Apartmentkomplex nach Las Vegas, Nevada gezogen. Mhm. Das Bild 2 kannst du jetzt mal anschauen, das wäre Vivian Hobbs. Klassisch für die Zeit damals,
ja, total,
so große,
oder?
Brillen. Und
also diese hochtupierte Frisur. Mhm. Ja, sehr klassisch. Aber wirkt wie eine sympathische Frau.
Richtig, absolut. Und die beiden waren dann sozusagen ein Zweiergespann und tatsächlich nach dem Umzug blühte Kathy auch richtig auf. Sie fand auch angeblich neue Freunde, die Kathy, und ihre Ängste schienen dann auch, beziehungsweise ihre Vorahnungen schienen dann auch wieder etwas abzunehmen. Jedoch, als ihr 16. Geburtstag näher rückte, kehrte diese Todesangst und diese ganzen Vorahnungen mit voller Wucht zurück. So schreiben zumindest die meisten darüber. Und sie war sehr bücherliebend, die Teenagerin. Also das stimmt auch genau wie in der Geschichte. Und sie hat kaum ihr Zimmer verlassen. Also hat dann auch die Treffen mit Freunden gecancelt in der Zeit, weil sie dann, und das ist ein Zitat, was ich gefunden habe, zu ihrer Mutter Folgendes gesagt hat: Mom, ich werde nicht älter werden. Ich werde es nicht tun. Ich glaube nicht, dass ich meinen 16. Geburtstag erlebe.
Stell dir vor, du hörst es als Mutter oder generell als Eltern von einem Kind.
Wie so ein Damoklesschwert, weil du da halt auch nichts dagegen machen kannst.
Ja, und vor allem dieses wiederholte Hören. Also sie bleibt ja bei der Botschaft. Mhm.
Zu sagen ist, was in der Geschichte jetzt nicht vorkam, dass die Mutter natürlich, ich weiß nicht ab wann, ob das erst in Las Vegas war oder schon davor, mit ihr psychologische Hilfe aufgesucht hat. Also es war auch wirklich bekannt, dass sie diese Vorahnungen unter Anführungszeichen hatte, daher belegt.
Aber krass, ich würde gerade sagen, deswegen ja wahrscheinlich nur doppelt belegt, eben durch die Psychologinnen.
Richtig, genau. Es war nämlich durchaus bekannt, dass sie eben eine Art, man nannte es damals dann Depression, man wusste ja nicht genau, was es war, aber dass sie jedenfalls in irgendeiner Weise mit ihrer Psyche zu kämpfen hatte. Mhm. Natürlich versuchte die Vivian, sie zu beruhigen, jedoch blieb die Kathy einfach ganz stark bei dem, dass sie jung sterben würde. Mhm. Sie blieb dabei. Dann kam der große Tag, also am Morgen nach ihrem 16. Geburtstag, stellte Kathy überraschend und erleichtert fest, dass sie immer noch lebte. Mit diesem Erlebnis wich dann die Angst tatsächlich. Also sie soll dann gesagt haben, laut der Mutter: Ich habe es geschafft, Mom, ich bin 16 und lebe. Diese neu gewonnene Lebensfreude soll sie instant verändert haben. Mhm. Was eh klar ist. Wahrscheinlich,
da fällt
da mal eine, keine Ahnung, was für eine Last von dir ab. Und sie ging sofort wieder aus mit Freunden. Sie hat sich dann oft geschminkt und hat Zukunftspläne geschmiedet. Also genau wie in der Geschichte, das ist auch tatsächlich so gewesen, träumte sie davon, eines Tages diesen eigenen Friseurladen zu haben, namens Cats Cuts. Also das war auch genauso. Die Mutter war natürlich auch richtig glücklich, weil zum ersten Mal seit langem wirkte die 16-Jährige unbeschwert.
Na klar, wenn du dann dein Kind plötzlich wieder glücklich siehst.
Richtig, und es war so, als wäre der Fluch gebrochen. Mhm. Dann ist eigentlich lange Zeit alles gut gewesen oder mehr oder weniger lange Zeit. Dann kam jedoch der 23. Juli 1987, also 3 Monate nach ihrem Geburtstag. Und da verbrachte die Kathy wie so oft ihren Abend zu Hause entspannt beim Bücherlesen. Auch das ist in der Geschichte vorgekommen. Tatsächlich ist bekannt, dass sie Liebesromane über alles liebte, vor allem die tragischen. Und gegen 23 Uhr kam Kathy dann zu ihrer Mutter ins Wohnzimmer und sagte, sie wolle noch schnell in den Laden um die Ecke gehen, um sich ein neues Taschenbuch zu kaufen, weil sie ihr voriges eben gerade ausgelesen hatte. Das war so ein 24-Stunden-Supermarkt, der eben alles Mögliche hatte. Das klingt für uns vielleicht jetzt so als Einschub etwas komisch, um die Uhrzeit noch ein Buch kaufen zu gehen. Tatsächlich war das damals überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und man muss dazu sagen, dass diese Ecke von Las Vegas eigentlich als eine sehr ungefährliche Gegend galt. Also da passierte nie viel und es war jetzt nicht weit entfernt. Mhm. Und die Jugendlichen haben sich auch oft in diesem 24-Stunden-Laden dort getroffen und dann miteinander gequatscht oder was weiß ich. Es ist sogar sehr genau beschrieben, wo dieser Supermarkt liegt. Nämlich ist es Skaggs Alpha Beta an der Kreuzung Desert Inroad Maryland Parkway. Ich weiß nicht, wem das jetzt helfen soll, aber ich wollte es mitbringen. Nur damit man so sieht, es lag wirklich nur gerade zwei Blocks von ihrem Zuhause entfernt. Mhm. Davor war Kathy um diese Uhrzeit auch oft mit Freunden dort, also auch das war nichts Ungewöhnliches. Die gingen dann auch manchmal in den Pool von einer Wohnanlage von einem von den Kids oder blieben eben in dem Laden. An jenem Abend jedoch traf sie niemanden von ihren Freunden und blieb daher allein. Man kann sich also vorstellen, dass die Vivian, die Mutter, prinzipiell jetzt nicht beunruhigt war. Deswegen, was jedoch komisch war oder komisch schrägstrich dankbar dafür ist, dass sie sich beim Gehen so eigenartig verabschiedet hat, die Kathy. Also ich glaube, das kam
das auch... Das gibt mir noch einen Kuss, gell?
Genau, das kam auch in der Geschichte. Auch das ist wirklich so passiert, laut der Mutter. Sie hat wortwörtlich gesagt, Mom, gib mir noch einen Kuss, bevor ich gehe. Und sie meinte, dass sie, wenn sie zurückkommt und Freunde trifft, dass es dann später wird und dass sie dann schon schläft. Tatsächlich ist aber die Mutter sehr dankbar dafür, dass die Verabschiedung dann so war, wie sie war, für das, was noch kommen sollte. Denn letztendlich war das letzte Mal, wo sie Kathy lebend gesehen hat. Kathy verließ also kurz nach 23 Uhr die Wohnung und die Mutter ging darauf bald schlafen. Gegen 3 Uhr morgens geschah dann etwas, das Vivian Hobbs bis heute Gänsehaut bereitet. Weil, genau wie in der Geschichte, erwachte sie abrupt aus dem Schlaf und hatte so ein intensives Traumgefühl, wie sie sagte. Auch hier habe ich das Zitat aus einem Interview mitgenommen. Ich spürte plötzlich, als hätte mich jemand mit voller Wucht am Kopf getroffen. Dann überkam mich ganz unerwartet ein Gefühl tiefen Friedens und ich dachte, es ist jetzt vorbei. Also das hat sie gesagt, auch sehr nah dran an dem, was ich in der Erzählung geschrieben habe. Und kurz darauf sei sie auch wieder eingeschlafen, was ja auch ungewöhnlich ist. Also tatsächlich muss dieses überraschende Friedensgefühl da gewesen sein, weil ich glaube, dass du nach sowas dann so schnell wieder einschläfst, ist eigenartig.
Ist ja crazy, dass sie es gemerkt hat, oder?
Ja, stimmt. Na, auf der anderen Seite vielleicht war es doch sehr eindringlich. Mm. Und wir werden dann, wenn wir über die psychologische Seite des Ganzen sprechen, ist das natürlich so eine Sache in der Retrospektive.
Ja.
Erinnert man sich an viele Dinge, die dazu passen könnten. Am nächsten Morgen jedenfalls entdeckte Vivian dann das Unglück, weil Kathys Bett war unberührt. Ihre Tochter war nicht nach Hause gekommen. Sie alarmierte sofort die Polizei und es begann eine umfangreiche Suchaktion. Also eigentlich bis dahin ging ja jetzt die Erzählung. Jetzt kommen die anderen Details dazu. Also nur, damit du dich auskennst. Fotos von der Vermissten wurden dann stadtweit verteilt. Also auch die lokalen TV- und Radiosender meldeten über Kathys Verschwinden, also ganz klassisch. Und freiwillige Helfer durchkämmten die Umgebung. Zunächst hoffte man eigentlich, dass sie nur ausgerissen sei.
Ja, oder bei einer Freundin oder Freund schläft oder was auch immer.
Richtig. Hier noch einmal, was wir schon gesagt haben, weil Kathys psychische Belastungen waren ja bekannt, deswegen ging man davon aus, dass vielleicht doch wieder irgendwie ein Rückschlag von dem gekommen ist und dass sie sich irgendwie abgeschottet hat und einfach ausgerissen ist. Doch bald verdichteten sich dann auch die Hinweise, dass etwas Schlimmeres passiert sein musste. Ein Angestellter des Supermarkts erinnert sich dann auch, dass in dieser fraglichen Nacht die Jugendliche gesehen zu haben, auf die Kathys Beschreibung passte. Man konnte dann relativ gut nachvollziehen, dass sie um 23.17 Uhr das Taschenbuch gekauft hat und den Laden verlassen hat. Also du siehst, sie ist so um 23 Uhr kurz danach außer Haus gegangen. Keine Viertelstunde war sie dann später im Laden und hat schon das Buch gekauft. Bis dahin eigentlich alles
normal,
so wie es sein sollte. Auch ein Kassabon wurde gefunden, der das belegt hat. Dann ist ihre Spur einfach verschwunden. Die Polizei durchkämmte deshalb das Gebiet zwischen dem Geschäft und dem Zuhause. Aber es tauchten keine Augenzeugen auf. Man ging von einer Entführung aus, hatte aber dafür auch keine wirkliche Spur. Das Verschwinden blieb relativ rätselhaft. Vor allem, weil, wie schon erwähnt, das Viertel eher unüblich für sowas war. Am zweiten Tag jedoch gingen die Ermittler ziemlich sicher von einer Entführung aus, auch wenn es jedoch keine konkreten Beweise gab. Daher wurde aber, wie es üblich ist, die ganze Familie und das Umfeld beleuchtet. Man ging davon aus, dass vielleicht der Vater, nachdem die Scheidung war, irgendwas damit zu tun hatte und er sie zu sich geholt hat oder Ähnliches, kommt ja oft vor. Aber alle, sowohl das Umfeld als auch die Freunde, als auch der Vater, hatten Alibis, die ziemlich wasserdicht waren. Also das wurde schnell dann irgendwie wieder losgelassen, die Theorie, dass es ein Täter aus dem Umfeld war in irgendeiner Weise. Man ging dann wirklich von einem Fremdtäter oder einer Täterin aus. Vielleicht sogar ein Serientäter oder eine Täterin. Jedoch, wie gesagt, fehlten immer noch konkrete Spuren. Erst 9 Tage nach dem Verschwinden, am 1. August 1987, brachte dann ein schrecklicher Fund die Gewissheit. Der Geologe Rick Packold, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, auch der kam in unserer Erzählung vor, den gab es wirklich, der hat oft in der Wüstengegend nahe diesem Lake Mead, das ist so etwa 15 Kilometer außerhalb von Las Vegas, so Kristallsuche betrieben und war dort auf, wie sagt man, Mineralien.
Mineraliensuche.
Genau. Er hat das so seine Gebiete, die er abgeht. Und das Erste, was ihm aufgefallen sein soll, war dieser intensive Verwesungsgeruch. Mhm. Dem ist er dann nachgegangen und hat dann die Leiche entdeckt. Und zwar mit Steinen bedeckt, versteckt worden sozusagen. Und er hat dann sofort die Polizei alarmiert. Hier auch ein Bild von Rick. Der sah so aus. Mhm. Also tatsächlich habe ich heute nur Personenbilder mit. Trotzdem, damit man so ein Gefühl hat, dass das einfach ein realer Fall ist, habe ich auch ihn jetzt mitgenommen hier. Die Ermittler identifizierten die Tote dann sogar noch am selben Tag als Kathy Hobbs, weil sie fanden auch Steine mit Blutspuren, konnten die, damals gab es noch keine DNA-Tests, aber die Blutgruppe hat gepasst und auch die Identifizierung war dann relativ schnell erledigt. Der Lieutenant von dieser Mordkommission erinnert sich sogar, und da habe ich auch ein Zitat mitgebracht, er hat Folgendes gesagt: Wir wussten schon nach 20 Minuten, dass es Catherine war. Man sieht ein junges Opfer und denkt, um Himmels Willen, das könnte meine eigene Tochter sein. Der Tatort war recht abgeschieden in der Wüste, also es war unter Anführungszeichen Glück, dass der Geologe da, dass das genau in sein Gebiet gefallen ist, weil wer weiß, wann man sie sonst gefunden hätte. Es gab Reifenspuren im Sand, was schon ein erster Hinweis zumindest mal war. In der Nähe der Leiche, wie schon gesagt, lagen 2 große Steine, die mit Blut bespritzt waren. Und die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass das Blut zu Kathys Blutgruppe passte. Jetzt kommt der Teil, der wirklich nicht schön ist. Kathy wurde äußerst brutal getötet, weil die Ursache des Todes waren wiederholte Schläge auf den hinteren Schädel, offenbar mit eben jenen Steinen, die man gefunden hat. Zudem fand der Gerichtsmediziner heraus, dass das Mädchen vor ihrem Tod sexuell missbraucht wurde.
Oh Gott.
Kathy trug am Fundort nicht mehr ihre eigene Kleidung oder ihre persönlichen Sachen. Also die wurden auch nie gefunden. Hier natürlich mit dem Wissen, mit dem, dass es ein Schlag auf dem Hinterkopf war, ist natürlich unter Anführungszeichen schon sehr gruselig, weil die Mutter das ja so gespürt hat.
Ah, ja.
Also das,
Connex habe ich noch gar nicht
hergestellt. Ja, genau, aber das ist wichtig in dem Hinsicht, weil das passt tatsächlich zu dem, was die Mutter gespürt hatte. Der Fund der Leiche zerstörte dann natürlich die Hoffnung der Familie, dass man Kathy doch noch findet, beziehungsweise lebendig findet. Wie auch in der Geschichte erwähnt, war sie 16 Jahre, 3 Monate und 3 Tage alt. Ihre Prophezeiung oder ihre Vorahnung, wenn man so will, hatte sich also doch irgendwie erfüllt. Spannend ist halt, dass diese Zahlen 16, 3, 3, dass das alles so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, schöne Zahlen klingt komisch, aber das ist so, nicht so zusammengewürfelte Zahlen wirkt. Es wirkt schon...
Irgendeine Symmetrie.
Genau, es hat eine komische Art der Symmetrie, danke. Bis daher, Tommy?
Ja, bis daher unfassbar bedrückend und eine furchtbare Vorstellung. Aber ja, ich bin da.
Was auch noch in der Geschichte vorkam und was tatsächlich stimmt, natürlich hat die Mutter dann Kathys Zimmer durchsucht und hat dann in ihrem Tagebuch tatsächlich mehrere Abschiedsbriefe an Freunde und Angehörige gefunden. Sie hat ihn etwa einen Monat vor ihrem 16. Geburtstag
geschrieben. Ja, sie war sich einfach so sicher.
Schon arg, weil das ist etwas, was mich an diesem Fall wirklich fasziniert hat, diese absolute Sicherheit. Also diese Vorahnungen müssen in meinen Augen ja jetzt nicht irgendwie so unter Anführungszeichen Wischiwaschi gewesen sein, sondern wirklich sehr prägnant, sehr detailliert und sehr glaubhaft.
Ja, wenn ich mich hinsetze und spezifische Abschiedsbriefe schreibe, dann muss ich mir sicher sein.
Und auch nichts Richtung Suizid oder Krankheit. Das ist ja auch das Eigenartige an dem Ganzen. Sie wusste, sie hat ja wirklich keine Ahnung wie. Sie wusste nur,
furchtbar,
dass es so ist. Der Brief übrigens, den habe ich ja auch in der Erzählung eingebaut, den an die Mutter. Original steht da drinnen Folgendes. Liebe Mutter, Falls ich sterbe und du diesen Brief bekommst, ich möchte, dass du glücklich lebst. Und ich will nicht, dass du oder sonst jemand über meinen Tod allzu traurig seid. Ich habe euch alle sehr lieb. In meiner Erzählung habe ich ihn ja etwas ausgebaut. Das heißt, ich wollte den der Vollständigkeit halber hier nochmal vorlesen, was davon bekannt ist. Also ich glaube, dass da auch mehr drinnen stand. Aber das ist das, was sozusagen der Öffentlichkeit bekannt ist. Nach dem Leichenfund konzentrierten sich dann die polizeilichen Ermittlungen auf diesen unbekannten Mörder oder die Mörder. Und die Ermittler versuchten immer zu rekonstruieren diesen ganzen Heimweg. Und es gab tatsächlich ja eigentlich nur so ein kleines Zeitfenster, wo sie verschwunden sind.
Ja, in Wirklichkeit vom Weg des Ladens
zurückkam. Richtig, und das ist so eine Viertelstunde ungefähr. Man ging davon aus, dass der oder die Täter sie mit Waffengewalt in ein Auto gezerrt haben und dann eben aus der Stadt rausgefahren sind, wo er oder sie das Verbrechen verübte.
Na gut, mit Sicherheit er.
Stimmt, ich meinte jetzt Mehrzahl.
Ach so,
ja. Eher auf jeden Fall männlich, aber mehrere, vielleicht einzeln. Ja. Diese Theorie ergab sich dann auch aus dem Spurenbild und das war auch für Kathys Mutter eigentlich immer sehr plausibel, diese ganze Theorie. Die Frage ist nur, wer konnte der Täter sein? Mhm. Weil aus dem Umfeld war man sich ziemlich sicher, dass es niemand ist oder in Frage kam und auch die Hinweise aus der Bevölkerung blieben aus. Dann im Herbst 1987, also ein paar Monate danach, kam aber dann ein mysteriöser Hinweis. Nämlich exakt 3 Monate nach Kathys Verschwinden, also auch wieder, warum 3? Also diese Zahlen wiederholen sich irgendwie immer. Am 24. Oktober ging bei der Polizei von Las Vegas eine anonyme telefonische Nachricht ein. Ein Mann meldete sich und behauptete, er habe die Entführung beobachtet. Er sei am fraglichen Abend vor dem Supermarkt gewesen, als ein Mädchen, jung mit weißer Jacke und pinkfarbener Hose, vor dem Laden von 2 Männern gepackt wurde. Das Opfer, offenbar Kathy, habe geschrien und einer der Entführer habe seinen Komplizen dem Namen Robbie zugerufen. Der anonyme Zeuge nannte sogar ein Kfz-Kennzeichen, das er sich notiert habe, und behauptete, er habe sich erst jetzt gemeldet, weil er längere Zeit verreist gewesen war.
Ganz komische Argumentation.
Ich mir auch gedacht, also dieser ganze Anruf wirkt sehr komisch.
Weil super sketchy.
Und sehr detailliert mit Kfz-Zeichen und ja.
Ja, vor allem, was musst du für Verrückter sein, wenn du sowas beobachtest und der erst nach dem Urlaub meldet? You're fucking kidding me.
Dachte ich mir
das
auch.
Das klingt eher wie wenn wer die Spur auf einen anderen lenken will.
Richtig, ja, gut erkannt. Nichtsdestotrotz nahm die Polizei den Hinweis sehr ernst, vor allem wegen der Beschreibung des Mädchens, weil die Kleidungsstücke, die er beschrieben hat, ganz genau passten und es war der Öffentlichkeit nicht bekannt, weil sie ja ohne Kleidungsstücke damals gefunden worden ist. Und auch der Ort stimmte natürlich, der Supermarkt, der dort genannt worden ist, war auch genau der gleiche. Jedoch, das angegebene Autokennzeichen entpuppte sich als Fälschung. Selbst die Beamten haben da 2 Möglichkeiten dazu, warum. Eine Variante ist, der Anrufer hat sich geirrt einfach, weißt du, es war trotzdem dunkel, vielleicht hat er sich bei einer Zahl verlesen oder ähnliches. Drum war es natürlich unter Anführungszeichen schlecht, dass er keine Kontaktmöglichkeit hinterlassen hat, um nochmal nachzufragen. Und auch die öffentliche Appelle der Polizei, dass sich diese besagte Person bitte nochmal melden würde, führte zu nichts. Oder Variante 2, man wollte bewusst irgendwie
gut,
in die Ehre
so
führen.
Anruferkennung. Bla, bla.
Ich weiß nicht genau. Es war ja auch ein auf den Anrufbeantworter gesprochen. Also ich habe keine Ahnung, wie das...
Vielleicht ging das noch nicht.
Vielleicht ging das noch nicht. Dieser Anruf gab auf jeden Fall sehr viele Rätsel auf. Also hat wenig erklärt, sondern eigentlich mehr Fragen aufgeworfen. Und rund 1 Jahr nach dem Mord an Kathy Hobbs zeichnete sich dann doch ein Durchbruch ab. Nämlich 1988 geriet ein Mann ins Visier der Ermittler, der wegen einer Serie brutaler Gewaltverbrechen in einem anderen Bundesstaat festgenommen wurde, nämlich Michael Lee Lockhart. Das war ein 27-jähriger, herumreisender Serienmörder aus Ohio. Hier ein Bild, das wäre Bild 4. Ich dachte allein, wie ich das gelesen habe, so ein herumreisender Serienmörder.
Furchtbar. Klingt
irgendwie. Aber das ist so amerikanisch gefühlt, oder?
Mm.
Lockhart war ein gesuchter Krimineller, wie gesagt, der für mehrere Morde zwischen 1987 und 1988 verantwortlich gemacht wurde. Insbesondere hatte er im Oktober 1987, also nur wenige Monate nach Kathys Tod, in Indiana eine 16-jährige Jugendliche namens Windy G. grausam getötet und kurz darauf in Florida eine 14-jährige ermordet. Also du merkst vom Beuteschema, wie man so blöd sagt, passt das.
War auch Sexualstraftäter?
Ja, also bei allen. Der Ablauf ist bei allen eigentlich gleich gewesen, genau wie bei Kathy. Außerdem erschoss Lockhart im März 1988 in Texas einen Polizeibeamten, der ihn nach einer Verfolgungsjagd stellen wollte. Also der war schon wirklich...
Gut, der wird wahrscheinlich auch die Todesstrafe geben dort.
Genau, richtig. Ja. Also der ist dann, Spoiler, hat dann diese Todesstrafe erhalten, ganz richtig. Natürlich, wie er verhaftet worden ist, stießen dann die Ermittler auf einige Überschneidungen zur Ermordung von Kathy, was ja so ein Cold Case war. Besonders wichtig war, Lockhart hatte nämlich im Mai 1987, also 2 Monate vor Kathys Ermordung sind wir jetzt, in Texas einen blauen Toyota Cecilia gestohlen. Es gab dann ein paar Zeugenaussagen, die so einen Wagen in der Umgebung von diesem Laden bemerkt haben. Man wusste nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat. Und was interessant war, es gab eine Spur, die man bei Kathy gefunden hat, nämlich blaue Kunstfasern. Und die tatsächlich haben genau mit diesem gestohlenen Toyota übereingestimmt. Und das war dann so die Smoking Gun, wie man sagt, die dann eigentlich dazu geführt hat, dass man sich ziemlich sicher sein konnte, dass Lockhart auch den Mord an Kathy Hobbs verübt hatte. Und er hat dann auch ein Geständnis abgegeben. Er hat das dann gestanden. Es hat dann natürlich nichts mehr an seiner Strafe geändert. Was Höheres als die Todesstrafe in dem Sinn gibt es ja nicht. Und es gab deswegen auch gar keinen Prozess. Es wurde nur sozusagen genannt, dass er der Mörder war und die Akte wurde abgeschlossen. Man wollte auch der Familie das nicht mehr zumuten. Ja, noch ein Prozess, der sowieso unter Anführungszeichen sinnlos war. Ja, und das ist dann das traurige Ende dieser Geschichte. Wer dieser Anrufer damals war mit dem Hinweis, ist bis heute unklar. Wie du sagst, ob es Ablenkung war, ob es vielleicht ein Irrtum war, man weiß es nicht. Mhm. Michael Lockhart hat auf jeden Fall beteuert, dass er es allein gewesen ist. Wie genau man dem glauben kann, weiß ich nicht. Ich meine, der war schon verurteilt zu dem Zeitpunkt.
Also was wurscht für ihn, aber jetzt nur ein Verräter
oder richtig, nicht. Ja. Also das weiß ich nicht. Aber die Ermittler gingen tatsächlich von einer Einzeltat aus letztendlich. Das wäre das Einzige, was ein bisschen ungeklärt ist, ob es dann noch einen zweiten Täter gegeben hat. In seinen letzten Worten bat er die Familien seiner Opfer um Vergebung. Damit ist der Fall unter Anführungszeichen abgeschlossen. Es ist ja zwar ein True-Crime-Fall in unter Anführungszeichen klassischen Sinn, aber es gibt doch einige sehr mysteriöse Aspekte bei dem Ganzen, nämlich diese Todesvorahnungen,
der Anrufer,
dieser unheimliche Abschied von ihr mit dem Kuss, so wie die Mutter das oft erzählt, war das irgendwie eigenartig, trotz der Erklärung. Vor allem,
wenn sie sonst nicht so ist,
und ihr das so
unterstützt es natürlich das Ganze. Und dann natürlich dieses Empfinden in der Nacht, was ihren Hinterkopf betrifft und dieses eigene Zitat praktisch.
Richtig. Also sehr, sehr eigenartig das Ganze. Und es gibt zwar jetzt nicht so viel unterschiedliche Theorien, weil ja eigentlich alles geklärt ist unter Anführungszeichen, aber ich präsentiere dir jetzt ein paar paranormale und psychologische Deutungen des Ganzen. In der Diskussion über Kathy Hobbs Schicksal gibt es vor allem 2 Deutungsansätze aus der paranormalen Ecke. Einerseits diese übersinnliche Vorahnung, also viele Anhänger von so parapsychologischen Erklärungen sind überzeugt, dass Kathy tatsächlich echte Vorahnungen ihres Todes hatte. Das kann einerseits ausgelöst worden sein durch den Tod der besten Freundin, wo sie so nah dabei war. Man nennt es in der Parapsychologie sogar abgekürzt ESP, Extrasensory Perception. Ist das die Abkürzung? Und das bezeichnet so eine Wahrnehmung von Informationen ohne Beteiligung der bekannten Sinneskanäle. Mhm. Bekannt ist hier fett und markiert, weil das soll so auf diesen 6. Sinn hindeuten, wo ja einige glauben, dass wir den haben, aber nicht immer benutzen können oder manche mehr benutzen als andere. Sogar der Sozialpsychologe Daryl Bam ist ein bekannter Vertreter für diesen 6. Sinn und soll Hinweise auf ein solches Phänomen gefunden haben, aber halt keine Beweise. Und was dafür sprechen würde, ist nämlich, weil man geht davon ja auch immer ein bisschen von Genetik aus, dass sowas in der Familie liegt, dieser 6. Sinn. Und das würde wiederum...
Das wäre klar, das Empfinden der Mutter.
Richtig, ja. Dass sie eigentlich dieselbe Gabe hatten und da auch verbunden waren, vielleicht bei der Vivian weniger ausgeprägt oder einfach weniger benutzt, wie man es sehen will. Aber in dem Moment waren sie einfach natürlich telepathisch in irgendeiner Weise verbunden. Die Theorie finde ich schon eingängig, für mich vor allem, das könnte schon sein. Aber es ist schon tragisch, dieses ganze Paradoxon, finde ich. Da hast du so eine Gabe, kriegst du einen Hinweis. Ja, du siehst
in Wirklichkeit nur deinen eigenen Tod.
Ja, nicht einmal wie, sondern du weißt es nur irgendwie, dass das so sein wird. Und du kannst nichts machen. Also auch wie ich es in der Geschichte ja ein bisschen da am Schluss geschrieben habe, was die Mutter so sich gedacht hat, das waren eigentlich meine eigenen Gedanken, weil ich so dachte, es ist schon arg, wenn es wirklich so eine Gabe war, ihr mehr genommen hat als geholfen. Ja. Weil dadurch hat sie schon, seit sie 10
Jahre
war,
verloren.
Jahre verloren. Mhm. In Wirklichkeit hat sie nur diese letzten 3 Monate, zumindest klingt wirklich so, gelebt, ja, wirklich gelebt. Und das fand ich schon
tragisch.
Sehr tragisch.
Ganz, ganz traurig.
Ja. Nichtsdestotrotz, aufgrund dessen, dass diese ganzen, wie soll man sagen, unüblichen Aspekte bei diesem Fall von Anfang an wirklich unter Anführungszeichen belegt waren, kam der Fall Kathy Hobbs sofort. Das gibt's in Amerika, ein gewisses Kategoriesystem, und das wurde als Unusual Phenomenon Case eingestuft. Mhm. Dabei handelt es sich um Kriminalermittlungen mit unerklärlichen Aspekten. Also das,
weil es gar nicht so mysteriös, sondern einfach Dinge, die nicht die, geklärt wurden.
Genau, die nicht geklärt wurden, aber schon auch mit diesem Mysteriösen, eben Unusual.
Okay.
Also es sind viele solche Fälle dabei, weil in dem Fall 10 diese Vorahnungen, weil die eben auch psychologisch festgehalten worden sind, beziehungsweise auch diese ganzen Aussagen von der Mutter, das spielt da alles mit. Die Psychologie natürlich, die Skeptiker oder Skeptikerinnen betonen, wie du schon, glaube ich, recht zu Beginn gesagt hast, diese zufälligen Komponenten. Also natürlich, Kathy litt nachweislich unter Traumata und psychischen Belastungen, darunter Angststörungen und Depressionen. So hat man es zumindest damals klassifiziert. Und das Ganze natürlich in Kombination mit der Scheidung der Eltern und der Tod ihrer besten Freundin. Diese Belastungen könnten bei einer 10-Jährigen durchaus zu einem anhaltenden Gefühl von so einem drohenden Unheil erzeugen. Das ist in der Psychologie sogar ziemlich bekannt, dass Menschen dann so eine Überzeugung entwickeln, dass sie jung sterben müssen. Und das Ganze spricht dann auch das Krankheitsbild einer Angststörung.
Und da hat man ja das mit den Schritten und mit den Stiegen, das klingt dann irgendwie so jetzt aus meiner Laienwahrnehmung wie Symptom einer Angststörung.
Richtig.
Also ich sehe überall die Zahl 16 und so weiter und so fort.
Das wird passen. Also vor allem dieses Gefühl einer nahenden Katastrophe kann laut der Psychologie sogar wirklich so intensiv sein, dass es wie eine Vorahnung erscheint. Man kann sich das vermutlich nicht vorstellen, aber das dürfte tatsächlich so plastische
Ausmaße
annehmen. Richtig. Das Einzige, was halt eigenartig ist, was nicht so passt, ist eben, dass es dieses spezifisch auf 16. Das ist ein bisschen eigenartig.
Das Ding, ja, voll. Das Ding ist, diesen Gedanken kann man dann noch weiterspinnen auf die Mutter. Für die hat ja die Zahl 16 ja ebenso eine große Rolle gespielt.
Richtig.
Das heißt, dementsprechend kann sie vielleicht auch diesem Mami, gib mir noch einen Kuss, auch vielleicht mehr Aufmerksamkeit geben haben. Und am Abend sie halt, das klingt jetzt, wer bin ich, dass ich sowas vermuten darf, aber vielleicht einfach nur eingebildet haben, dass sie irgendwie was im Kopf spürt hat. Genau. Und genauso dann auch, wie sie bestätigt hat, dass ihre Tochter weg ist, sie eingebildet haben, dass sie gesagt hat, es ist vorbei oder irgendwie
so. Ja, genau, jetzt ist es vorbei.
Ja.
Aber auch interessant, oder so, als wäre es jetzt unter Anführungszeichen passiert, so
ja,
wie
ja,
es
ja,
ohnehin
total.
Immer genau. passieren hätte sollen ja. anscheinend, ja.
Entschuldigung, mal ganz kurz, für beide Ansätze klingen logisch.
Ja, tatsächlich tun sie das. Ja, das fand ich bei dem Fall auch irgendwie spannend, weil es ergibt beides Sinn auf irgendeine komische Art und Weise. Aus der Sicht der Psychologie jedenfalls war Kathy natürlich kein Medium oder ähnliches, sondern ein traumatisierter Teenager, der tragischerweise Recht behalten sollte. So bitter das klingt, war das alles Zufall, laut der Psychologie. Mhm. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Viele Psychologinnen sagen, dass retrospektiv viele solche Momente eine mystische Note verliehen wird, weil man sie dann anders betrachtet und anders färbt.
Ja.
Weil man könnte Vivians Traum so erklären, dass es vielleicht eine Mischung aus Mutterintuition war und dann nachträgliche Interpretation. Also wer weiß, ob das wirklich genauso abgelaufen ist, wie sie jetzt sagt, oder ob das nicht im Nachhinein von ihrer Erinnerung gefärbt worden ist. Aber ich muss sagen, also dieser Fall, damit sind wir sozusagen fertig.
Wahnsinn.
Ist schon wirklich ein sehr gruseliger Fall, finde ich.
Ja, es ist ein Wahnsinn. Es kommt ja dann noch dazu, ich meine, die Baseline ist, dass ein junger Mensch auf bestialische Art und Weise umgebracht worden ist. Und das bleibt ja am Ende stehen. Und alles, was man jetzt drüber spricht, birgt ja die Gefahr, dass man dieses unglaubliche Verbrechen relativiert irgendwie. Weißt du, was ich meine? Das ist immer ein ganz gefährlicher Pfad. Und abgesehen davon, dass ich finde, dass wir das trotzdem immer sehr respektvoll oder du das extrem respektvoll schaffst, ist ja dieses drüber nachdenken auch so ein gefährlicher Pfad. Weil am Ende ist einfach ein toller junger Mensch tot. Ich finde den Fall sehr interessant, eigentlich allein aus der Tatsache heraus, dass sie es vorher gesagt hat. Also dass Beweise gibt, dass sie nicht nur ihre Mutter, sondern auch Freundin, aber eben auch Schulmedizinerinnen gesagt hat, mit 16 stirbt sie. Und dann passiert das halt. Und der Grad, wenn es ein Zufall war, ist der Grad an Zufall halt krass.
Mhm.
Wirklich krass.
Ich finde auch von all den Möglichkeiten, nämlich wie man unter Anführungszeichen sterben kann, weil ich sage jetzt, wäre es eine Krankheit, hätte ich auch noch mehr auf dieses Self-Fulfilling Prophecy getippt. Wäre es ein Unfall gewesen, auch da würde ich dann sagen, vielleicht unterbewusst oder so.
Habe ich nicht geschaut, auf die
Straßen
gehen oder so.
Aber halt Opfer eines solchen Zufallsmord unter Anführungszeichen zu werden, ist schon wirklich, wirklich, ja, mir fällt kein anderes
Wort, das absurd ein. Ja, du hast einen Typen, der durchs ganze Land fährt und
ja, allein die Wahrscheinlichkeit.
Mädchen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist, also da ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit im Lotto zu gewinnen höher. Und das macht es halt nochmal so absurd und nicht einordnbar, weil halt die Chance unfassbar gering war. Unfassbar gering.
Absolut. Und bist du eher auf der Psychologinnenseite trotzdem oder glaubst du schon, dass da etwas sein könnte?
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es war eine junge Frau, die echt viel Pech gehabt hat. Am Ende glaube ich, es war eine junge Frau, die echt viel Pech gehabt hat. Und es war, ich glaube halt, dass die Mutter, die Situation für die Mutter muss auch so hart gewesen sein, weil die macht sie, also keine Ahnung, weiß nicht, ob es so ist, aber schon allein die Vorstellung, was sie die vielleicht dafür Vorwürfe macht, dass sie vielleicht die Vorahnungen ihres Kindes doch nicht so ernst genommen hat, war der Ortswechsel eine gute Idee. Also weißt du, so viele Anknüpfungspunkte für die Mutter, wo sie die Vorwürfe machen könnte. Und deswegen, aus meiner Perspektive, meiner Denke, kann ich mir vorstellen, dass sie halt auch komplett traumatisiert ist, ab Sekunde 1, wo sie verschwunden ist. Und deswegen vielleicht auch nochmal mehr all diese Dinge, die sie dann im Nachgang gesagt hat, wie, dass sie halt was im Hinterkopf gespürt hat, oder dieser Satz, dass das nochmal mehr für sie Wirklichkeit war. Weißt du, was ich meine? Weil das halt für sie so krass traumatisch sein muss, weil sie es eben ihrer Mutter erzählt hat, dass sie sterben wird. Irre.
Ich habe auch drei Dinge dazu.
Genau,
Sachen,
wollte ich gerade fragen.
Also. Sachen, die du jetzt gesagt hast, ich hoffe, ich kann sie jetzt nochmal in meinem Hirn replizieren. Erstens, weil du hast weiter vorne gesagt, dass du nicht magst, dass man dem Täter sozusagen ein bisschen die Verantwortung abspricht. Mit dem, das habe ich auch bei einem gelesen und da musste ich sofort an dich denken, der hat das auch so geschrieben. Er mag gar nicht so sehr über diese mysteriösen Aspekte, weil sonst wirkt das so, wie Schicksal es hätte, aber der hatte durchaus die Wahl, sie zu töten oder nicht, oder sie eben, also
ja, voll,
Punkt
voll,
eins, voll. Da hast du recht, ja. Zweitens fand ich es aber schon sehr gruselig, unter Anführungszeichen, weil das so klassisch ist, wie so Prophezeiungen oder Vorahnungen funktionieren, oder?
Natürlich, ja.
So wie du sagst, der Umzug, wären sie nicht umgezogen, und sie sind ja dann wegen dem umgezogen. Sie hatte diese Vorahnungen, drum ging es ja so schlecht, und deswegen sind sie umgezogen. Ja. Hätten sie alles beim Alten belassen, wer weiß, also dann wäre die Richtung ganz anders gewesen.
Ganz
und
genau.
Das ist ja oft, da änderst du die Parameter, um das abzuwenden, und letztendlich führt es ja genau zu dem Ergebnis.
Ja.
Und das finde ich oft in dieser Vorstellung und auch bei diesen Geschichten über Vorahnungen so schräg, als hättest du eben, wie die Käfi da ein bisschen schon so oft gesagt hat, man kann es nicht ändern.
Ja, das macht ja bis zu einem gewissen Grad die Faszination an so Geschichten aus. Die gesamte Filmreihe Final Destination beruht auf diesem Thema Vorahnung. Nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du gesagt hast. Ich finde, du machst es mit so einem riesengroßen Gespür, so einen Fall zu recherchieren und zu erläutern, ohne dem Täter irgendwie aus der Verantwortung zu nehmen. Nichtsdestotrotz kann man über eben jene Umstände sprechen, die dahin geführt haben. Und das sind einerseits eben diese Entscheidung, dieser Entscheidungsbaum, der dazu geführt hat, dass sie überhaupt in Las Vegas waren. Der eben, wie gesagt, für die Mutter furchtbar gewesen sein muss. By the way, er war auch für den Vater.
Ja, tatsächlich liest man da wenig über ihn, aber vermutlich, ja.
Trennung, Scheidung, deswegen überhaupt erst einmal, bla 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 und so weiter und so fort. Andererseits kann man es ja trotzdem auch, kann dieser Weg, der dazu geführt hat, dass sie an diesem Tag zu dieser Uhrzeit dort war und Opfer von dem worden ist, trotzdem mit dieser mystischen Brille durchaus hinterfragen. Das ist völlig okay. Solange man halt nicht vergisst, dass am Ende des Tages sie einfach grausam vergewaltigt und umgebracht worden ist. Aber man kann das schon begutachten. Und wie gesagt, diese Fülle an Ereignissen, lässt schon Spielraum offen für, die hat das gespürt.
Natürlich gehe ich davon aus, dass die wirklich einen sechsten Sinn hatte, das glaube ich tatsächlich. Aber ganz egal, ob es so war oder nicht, gibt es einen Aspekt, den ich wirklich, wirklich faszinierend, ist vielleicht das falsche Wort, aber toll ist auch, ich finde nicht das richtige Wort dafür, aber was mir imponiert, vielleicht das, wie ich das recherchiert und gelesen habe, fiel mir bei Kathy Hobbs irgendwie dieses Sprichwort ein, du kannst das Ziel nicht ändern, aber den Weg dorthin. Mhm. Und ich finde, sie hat eine Sache, nämlich wirklich, das inspiriert mich oder das finde ich so schön auf eine komische Art und Weise, dass sie diese Briefe geschrieben hat, für jeden, der wichtig war. Selbst wenn es wirklich so war, dass sie das Ergebnis nicht ändern konnte, hat sie doch einen Unterschied gemacht in dem, was sie hinterlassen hat. Mhm. Weil ich denke doch, dass auch wenn es natürlich der Mutter und allen jenen wahrscheinlich im Moment wenig Trost oder nicht so viel Trost spendet, wie man glaubt. Aber ich glaube, im all along sind diese Briefe sehr wichtig für all die Leute, die sie zurückgelassen hat. Und das finde ich an ihr schon sehr imponierend.
Ja.
Dass sie sich da hingesetzt hat und das mit so einer Art Nüchternheit vermutlich gemacht hat.
Du hast in der Geschichte geschrieben oder du hast gesagt, sie ist sehr früh erwachsen geworden.
Ja.
Ja, merkt man. Merkt man aus ihren Handlungen heraus. Und am Ende ist sie trotzdem nur ein Teenager, der leider viel zu früh aus dem Leben gerissen worden ist.
Ganz richtig. Und abschließende Frage an dich, Tommy. Wenn du wüsstest...
Ah, ich wollte dieselbe Frage stellen.
Wenn du wüsstest, dass du sterben würdest, was würdest du machen?
Naja, da gibt es jetzt viele Fragen. Also, oder anders, würdest du dein Todesdatum wissen wollen?
Ich glaube, wenn ich bin mir nicht sicher, ob ich es wissen wollen würde, aber hätte ich die Möglichkeit, die tatsächliche es zu wissen, würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen können.
Bei mir hängt es voll davon ab, aber das kann man natürlich nicht rausverhandeln oder wie soll ich sagen, oder irgendwie. Ich würde es wissen wollen, wenn es weit genug in der Zukunft ist. Weißt du, was ich meine?
Das ist aber funktioniert.
So funktioniert es ja nicht. Ich glaube, tendenziell, nein, ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Mhm. Auf der anderen Seite wäre es aber urgescheit. Man muss eigentlich Ja sagen. Ja, ich will es wissen, weil du ja dann logischerweise dein Leben drauf auslegst. Was jetzt uns wieder zum nächsten führt. Ja, man sollte jeden Tag so leben, wie wenn es der letzte wäre. Aber das ist ein sehr netter Ansatz. Funktioniert so halt logischerweise.
Ja, weil wir einfach auch unser Gehirn, ich meine, wenn wir uns ständig mit dem Tod beschäftigen würden, das ist ja sowieso krass, dass wir wissen, dass wir sterben. Ich glaube, das ist ja ziemlich einzigartig hier auf der Welt.
Insane, oder?
Also allein das. Aber ja, ich habe mir auch gedacht, das Einzige, was ich eben so schade, aber gut, was willst du von einem 10-jährigen Mädchen in dem Sinn, dass es eben nicht dazu geführt hat, sondern sie so lange abgeschottet hat auch noch, dieses Wissen. Und ich glaube, dem Wissen von heute und wenn ich es jetzt erfahren würde, würde ich wirklich auch schauen, bis zu diesem Datum, wo immer das ist, so zu leben, wie ich halt leben möchte.
Na komplett, wenn ich weiß, dass ich in 6 Jahren tot oder in 3 Jahren tot bin, Eskalation pur. Na, aber kannst du sicher sagen. Was eh schade genug ist, weil man sollte ja...
Ja, eigentlich sollte das nicht halt der Parallel. Ja, eigentlich sollte das kein Grund sein, damit man erst dann anfängt, so zu leben, wie man möchte.
Orga Fall. Wie immer, vielen Dank für die Recherche. Der wird jetzt noch nachhallen. Also es gibt so Folgen von uns, die nehme ich dann auch mit nach Hause und denke dann noch viel drüber nach. Ich gebe zu, es sind nicht zwingend die Astro-Folgen. aber es gibt viele Themen, die ich dann mit heimnehme und das ist sicherlich ein Fall, den ich mit nach Hause nehmen werde.
Ja, das freut mich.
Ist ein Kompliment, ist ein schräges Kompliment.
Ja, aber bei uns ist ja vieles schräg. Also ich glaube, das passt ganz gut daher und das freut mich auch, weil ich suche die Fälle ja schon wirklich dahingehend aus, dass man irgendwas mitnimmt in irgendeiner Weise davon. Also das ist mir immer sehr wichtig. Und ja, auch bei, dass in solcher Tragik ja auch eben so komisch, dass vielleicht jetzt auch klingt, Inspiration steckt.
Ja, voll. Und sie war, alles, was wir von ihr erfahren haben, sie war mit Sicherheit ein sehr trauriges, aber sehr inspirierende junge Frau.
Und sie hat sich nicht unterkriegen lassen, finde ich. Mhm. Sie hat diese Briefe geschrieben, weil letztendlich ist mal andere, glaube ich jetzt mal, wären wirklich völlig durchgedreht. Also letztendlich hat sie ein recht normales Leben geführt, dafür, dass ihr das so bewusst war. Mhm. Ja. In diesem Sinne.
Meine Lieben, habt eine wunderschöne Woche. Sebi, die wünsche ich dir auch. Ein wunderschönes Wochenende. Ja, es ist Freitag gerade. Murmel dir daheim ein, mach dir einen guten Tee.
Danke.
Hast du eine Netflix-Empfehlung für mich?
Nein, ich schaue nur gerade auf Sky die Vorgeschichte von S, also von Stephen King, It.
Ah ja.
Welcome to Derry, das ist wirklich gut.
Na gut, dann schaut da weiter übers Wochenende und wir sehen uns nächste Woche und euch da draußen dickes Bussi.
Ja, euch da draußen auch danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken und Mitfühlen wie immer. Schreibt uns gerne in den Kommentare oder als DM, was ihr darüber denkt. Und wir würden uns natürlich wie immer über eine Unterstützung auf Steady oder sonst wie freuen. Das wäre uns sehr wichtig. Und ich blase jetzt die Chakrakerze aus.